Deutschlandfunk Kultur Kompressor.
Unglaubliche 80 Jahre lang war Hardy Krüger Schauspieler. Heute kam die Nachricht, dass er gestorben ist im Alter von 94 Jahren. Einer der wenigen deutschen Schauspieler, der seine Karriere vor allem in Hollywood gehabt hat und der eben diese sehr, sehr lange Karriere hatte. Sein erster Film war 1943, damals noch unter den Nationalsozialisten. Und über sein Leben und sein Werk spreche ich jetzt mit unserem Filmkritiker Patrick Wilinski. Patrick, Hardy Krüger hatte ja mal gesagt, dass er keine Angst vor dem Tod hat, weil er mit dem Tod aufgewachsen ist. Wie genau hat er das gemeint?
Ja, man muss sich sein Leben, vor allem seine Jugend- und Kindheitsjahre vorstellen, dass sie unter dem Zeichen des Nationalsozialismus standen, vor allem seine Teenagerjahre. Und dann hatte er eine ziemlich direkte Kriegserfahrung erlebt. Seine Eltern waren glühende Nazi-Anhänger. Krüger erzählte immer von so einer Hitlerbüste auf dem Klavier zu Hause. Und das wurde ihm dann wirklich zum Schicksal, denn er wurde einer der wenigen, die zur NS-Elite-Kaderschmiede ernannt worden sind. Er ging dann zur Schule in der Ordensburg im Allgäu, wo er dann ausgebildet worden ist, natürlich auch zum Töten. Später wurde er als 16-Jähriger in den Krieg eingezogen, hat sich angeblich, das war seine eigene Erzählung, die nie wirklich verifiziert werden konnte, geweigert, auf Amerikaner zu schießen, wurde daraufhin zum Tode verurteilt und nur mit Glück und wohl wegen seines guten Aussehens wurde er verschont, überlebte den Krieg, aber so richtig überlebt hat er den Krieg ja nicht, weil dieses Trauma des Verfolgtwerdens, sich damit zu konfrontieren, was das mit einem macht, mit einer letztendlich Kinderseele, das hat ihn letztendlich wahrscheinlich bis zum letzten Tag beschäftigt.
Und seine Filmkarriere hat er ja auch unter den Nazis begonnen. Also wie gesagt, 1943, da hat er bei dem Propagandafilm Junge Adler gespielt, obwohl er damals gar kein ausgebildeter Schauspieler war. Wie ist er denn da überhaupt zu dem Film gekommen?
Ja, die UFA hat nach Jungschauspielern gesucht für den Propagandafilm Junge Adler. Da ging es um sechs Lehrlinge, die begeistert sind von den Möglichkeiten der Luftwaffe. Und wiederum, aufgrund seines sehr guten Aussehens, wurde er gecastet, kam dann zur UFA und war begeistert von einer Welt, die er da auf diesem Junginternat gar nicht kannte. Da waren schöne Mädchen, die sind Schlittschuh gelaufen im Studio. Er war total hin und weg, hat das auch recht gut gespielt, muss man sagen. Es ist aber auch zentral, weil er sagt, dort am Set hat er dann plötzlich Leute gefunden, die im Widerstand waren, die ihm erklärt haben, dass sein blinder Hitler-Fanatismus komplett falsch war.
Und er hat sich ja dann auch nach dem Krieg sehr intensiv gegen Rechtsextremismus engagiert, für Toleranz und war dann eben als Schauspieler auch richtig erfolgreich. Was waren denn so die Rollen, die ihn so richtig groß gemacht haben?
Ja, das war im deutschen Nachkriegskino, er würde natürlich sagen, wenn er noch leben würde, sehr undankbare Rollen in so Filmen wie Muss man sich gleich scheiden lassen oder Die Christel von der Post, da hat er immer den Sunny Boy gespielt, so einer, der morgens aufsteht und immer gute Laune hat und schon pfeifen kann. Ein Lausbub, dem sein Aussehen irgendwie immer zu Pass kommt. Das war so typisch für das deutsche Verdrängungskino der 1950er Jahre, wo er dann auch immer mit wunderbar schönen Schauspielerinnen gespielt hat, wie Hildegard Knef oder Maria Schell. Er war ein Megastar, er war sehr erfolgreich, hatte sehr viel Geld. Er wollte aber immer etwas anderes. Er wollte andere Rollen, er wollte ernst genommen werden. Aber dafür hatte man keine Verwendung in Deutschland. Also ging er zunächst nach Paris, weil ihm das Kino der Nouvelle Vague so gefallen hat. Die wollten aber nichts zu tun haben mit einem Deutschen. Und er geriet dann, und das ist ganz spannend, nach London, nach England, wo sich der britische Film entschieden hat, nach dem Zweiten Weltkrieg den deutschen Filmmarkt zu erobern. Und durch diesen englischen Hit begannen sich plötzlich die Franzosen zu interessieren und mit den Franzosen dann irgendwann auch die Amerikaner.
Und dann ist er in Hollywood gelandet und hat da ziemlich viel gemacht, mit John Wayne zum Beispiel zusammen. Und was er da eigentlich meistens gespielt hat, war ja so der gute Deutsche. Ich habe hier so einen kleinen Ausschnitt aus einem Film von 65, Der Flug des Phönix. Der erzählt von einem Flugzeug, von einer Notlandung, von einem Flugzeug in der Wüste. Und er ist da in dem Flugzeug der brave, schmächtige Deutsche mit so einem Ingenieurswissen.
Hey, are you from the oil field?
My brother is there, Dorfman. I went to visit him on my holiday.
You went to visit your brother in Jebu?
Yes. He's chief analytical geophysicist for the Arabco Oil Company.
Ja, ein Beispiel, wie er da eben diesen guten Deutschen spielt. War er denn glücklich mit diesen Rollen? Hattest du ihm gepasst?
Nee, ganz und gar nicht, aber er hat sie natürlich angenommen, weil es sein großer Traum war, mit diesen großen Schauspielern zu spielen, also Sean Connery, James Stewart, wie wir gerade hier gehört haben, John Wayne natürlich vielleicht in seinem bekanntesten Film Hatari von Howard Hawks. Das Spannende ist ja, dass er natürlich typgecastet worden ist von Hollywood, die das bis heute gerne machen. Die Deutschen dürfen dann die Nazis oder die bösen Deutschen spielen, das stimmt schon. Aber man muss ja auch sagen, dass sein Erfolg, obwohl er diesem arischen Ideal entsprach, blond, blauäugig, gut aussehend, kollidierte mit einer neuen Art von männlicher, ja, Schauspielerei, verkörpert eben von Menschen wie den James Dean oder Marlon Brando. Es ging um eine andere Art von Männlichkeit und für die stand er, weil er auch ein sehr, sehr guter Schauspieler war und Hollywood konnte das eben nur in gewissem Grad wirklich akzeptieren, ihm auch wirklich im gewissen Grad nur eine gewisse Freiheit zu geben, denn so richtig die Uniform, den Offizier, konnte er nie ablegen. Er spielt in jedem Film einen Menschen in Uniform, als würde der Krieg ihn nie loslassen wollen, obwohl er wirklich alles dafür getan hat, um sich davon irgendwie frei zu schwimmen.
In Deutschland hat er ja danach nie so richtig Fuß gefasst, was Kino anging. Woran lag das und was war sein Verhältnis in den letzten Jahren zur Filmwelt?
Ja, er, wie er sich immer selber erzählt hat, war ja jemand, der recht früh im Zweiten Weltkrieg dann gemerkt hat, dass das hier alles falsch läuft, dass Hitler ein Lügner ist, dass es die KZs gibt, dass das alles ein schreckliches Menschheitsverbrechen ist. Und er hat es irgendwie nicht verstanden, dass die Deutschen dann nach dem Zweiten Weltkrieg so schnell umgeschaltet haben auf Verdrängung, auf ein Kino und auf Filme, die von etwas anderem erzählen, von einer heilen Welt. Für ihn war die Welt nicht heil. Und er wollte das auch mit Filmen übrigens so zeigen. In Frankreich spielte er immer wieder Deutsche, die versucht haben, Widerstand zu leisten. Diese Filme wurden aber nie in Deutschland gezeigt. Also er fühlte sich gar nicht wirklich willkommen. Und als er dann mit 2 unter Millionen einen Liebesfilm über eine Ost-West-Liebe gedreht hat in Berlin, wurde während der Dreharbeiten die Mauer plötzlich hochgezogen. Und diese Mauer hat er dann auch irgendwie zwischen sich und Deutschland gezogen. Er spürte, dass es dann doch vielleicht nicht das Land war, in das er zurückkehren wollte, hat sich dann stärker konzentriert auf seine Karriere als Schriftsteller, als Drehbuchautor, war aber ein Mann, der sich auch sowieso sehr stark zurückgezogen hat, der sehr unnahbar zurückgezogen, die Einsamkeit gesucht hat, weil diese Traumata seiner Kindheit ihn letztendlich wahrscheinlich bis in die letzten Stunden seines Lebens verfolgt haben.
Der Filmkritiker Patrick Wilinski über den Schauspieler Hardy Krüger, der jetzt im Alter von 94 Jahren gestorben ist. Vielen lieben Dank.
Bitte.